Willkommen zum Podcast des Statistischen Bundesamtes. Unser Thema heute: die Folgen der Corona-Pandemie für die Bildungsgerechtigkeit. Als Teil der deutschen EU-Ratspräsidentschaft möchten wir den Fokus der Öffentlichkeit nutzen und die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf unser alltägliches Leben thematisieren. Wie können wir diese Auswirkungen statistisch erfassen? Welcher Datenbedarf hat sich durch Corona neu ergeben? Und welche Lektionen lernen wir aus der Pandemie für die Zukunft? Darüber sprechen wir heute mit dem deutschen Bildungsforscher Professor Dr. Kai Marz. Er ist geschäftsführender Direktor des DIPF, des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation mit Sitz in Frankfurt. Und er ist Sprecher der Autorengruppe Bildungsberichterstattung. Es gibt also kaum jemanden, der sich besser im deutschen Bildungswesen auskennt als er. Herzlich willkommen, Herr Marz.
Hallo.
Herr Marz, wie lässt sich Bildungsungleichheit eigentlich messen?
Ja, Bildungsungleichheit lässt sich relativ einfach messen, indem man versucht, den Zusammenhang zwischen zwei Merkmalspaaren zu ermitteln, nämlich einmal auf der einen Seite Merkmale des soziokulturellen Hintergrunds und auf der anderen Seite verschiedene Dimensionen des Bildungserfolgs, wie Partizipationsmerkmale, Entscheidungen, die getroffen werden für bestimmte Bildungseinrichtungen oder Bildungsgänge und Bildungsabschlüsse. Und auf der anderen Seite Merkmale, die Kompetenzstände von Schülerinnen und Schülern oder jungen Menschen beschreiben oder auch Kompetenzentwicklungen.
Unsere Daten zeigen, dass in Deutschland die Schulwahl stark vom familiären Hintergrund geprägt ist. Im Jahr 2019 hatte mit 67% die überwiegende Mehrheit der Schülerinnen und Schüler an Gymnasien auch Eltern mit Abitur oder Fachhochschulreife. Dagegen wuchsen nur wenige Gymnasiastinnen und Gymnasiasten bei Eltern auf, die einen Hauptschulabschluss hatten. 6% waren das oder gar keinen allgemeinbildenden Abschluss. 2%. Wo sehen Sie die Ursachen dafür?
Ja, die Ursachen für die sozialen Ungleichheiten im deutschen Bildungssystem sind sehr vielschichtig. Die zentrale Bedeutung des Gymnasiums für die Beschreibung von Bildungsungleichheiten liegt zum Teil in der früheren Schulstruktur des Sekundarschulsystems. Im Wesentlichen gab es drei Schulformen: das Gymnasium, die Realschule und die Hauptschule. Der Erwerb des Abiturs war dabei im Wesentlichen an den Besuch des Gymnasiums gebunden und auch die Einführung der Gesamtschule als vierte Schulform konnte diese Muster nicht grundlegend aufbrechen. Man kann auch sagen, bis Anfang der 1990er Jahre war die Gesamtschule nie eine wirkliche Alternative zum Gymnasium, sondern allenfalls eine Ergänzung. Diese Struktur, diese drei Schulformen mit der Bindung des Abiturs an das Gymnasium wirkt auch heute noch bei Entscheidungsprozessen nach, indem das Abitur in erster Linie mit dem Besuch des Gymnasiums verbunden wird. Auch wird das Gymnasium von vielen Eltern als die Lernumgebung eingeschätzt, die die Kinder am besten unterstützen kann. Wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre anschaut, dann haben sich grundlegende Strukturveränderungen in der Ausgestaltung des Schulsystems vollzogen. Wir können in den meisten Bundesländern mittlerweile einen starken Ausbau von Schulen mit mehreren Bildungsgängen beobachten. Also Schulen, die neben dem Gymnasium dann auch das Abitur anbieten, insbesondere in Ländern, in denen es neben dem Gymnasium nur noch eine zweite Schulform gibt, trifft die skizzierte Sonderstellung des Gymnasiums nicht mehr da. Denn hier ist es auch möglich, das Abitur zu erwerben, wenn man das Gymnasium nicht besucht.
Welchen Einfluss hat die Corona-Pandemie in diesem Zusammenhang? Verstärkt sie die Bildungsungleichheit?
Ich glaube, das kann man relativ kurz beantworten und sagen, ja, es ist in der Tat davon auszugehen, dass die Ungleichheiten sich durch die Corona-Situation insgesamt vergrößert haben und möglicherweise auch noch vergrößern werden. Allein wenn man sich schon versucht vorzustellen, wie die Möglichkeiten des Lernens in der Phase der Schulschließungen aussahen, dann sahen die in den Familien sehr unterschiedlich aus. Auch waren Familien mit dieser Situation möglicherweise schnell überfordert. Und wir wissen auch, dass es einigen Schulen sehr gut gelungen ist, diese Situation zu meistern und haben relativ schnell gute, sehr gute Angebote vorhalten können, wie halt auch Kinder und Jugendliche in dieser Zeit lernen können. Wir wissen aber auch, dass es Schulen sehr schwer gefallen ist, damit umzugehen. Das heißt, die Varianz des Möglichen könnte größer nicht sein. Schließlich ist es auch hier wiederum wichtig, wenn man sich die Frage der Ungleichheiten stellt, nicht nur auf Schule zu fokussieren, sondern andere Bildungsbereiche, die genauso bedeutend sind, auch in den Blick zu nehmen. Beispielsweise, wie sieht es in der beruflichen Bildung aus? Sind Ausbildungsbetriebe von der wirtschaftlichen Krise betroffen? Können Ausbildungsverträge aufrechterhalten werden? Müssen sie aufgelöst werden? Gibt es Anschlussoptionen für die Jugendlichen in den Betrieben oder auch überbetrieblich? Alles Fragen, die meines Erachtens noch offen sind. Oder aber auch, wenn wir in den Bereich der vorschulischen Bildung schauen. Hier haben sich in meiner Interpretation in der Zeit der Schließung ausschließlich auf ihre Betreuungsfunktionen fokussiert. Der Bildungsauftrag wurde vielerorts völlig vernachlässigt. Welche Folgewirkungen das hat für Entwicklung von Kindern, zum Beispiel für die Kinder, die jetzt gerade im Schuljahr 2020/21 eingeschult wurden, ist bislang noch völlig offen. Und auch offen, ob dadurch sich langfristig möglicherweise auch Ungleichheiten vergrößern könnten.
Sie haben angesprochen, wie unterschiedlich die Situation an deutschen Schulen ist. Wo sehen Sie Deutschland im europäischen Vergleich, was die Bewältigung der Krise angeht?
Ich glaube, wir können eine Reihe von Ländern identifizieren, denen es leichter gefallen ist, mit dieser Krisensituation, mit der Schließung von Schulen auch entsprechend umzugehen. Das scheinen insbesondere Länder zu sein, die einerseits ausgeprägte Schulentwicklungsstrategien haben und die auch ihr Schulsystem schon lange digitalisiert haben. Hier war es möglich, schnell entsprechende digitale Angebote vorzuhalten und zum Teil von einem auf den anderen Tag vom Präsenzunterricht in den Online-Unterricht umzuschalten. Diese Beispiele gab es natürlich auch in Deutschland, aber es sind vergleichsweise wenige Schulen, die überhaupt in der Lage waren, diese Umstellung vorzunehmen, weil sie beispielsweise nicht die technische Ausstattung hatten, weil sie aber auch nicht konzeptionell in den Schulalltag verankert waren. Wichtig scheint mir hier, dass man sich nicht nur auf Phasen des Fernunterrichts fokussiert, sondern dass man hier auch fragt, welche Möglichkeiten stecken eigentlich in der Nutzung von digitalen Technologien, wenn es darum geht, Lehr-Lernprozesse zu gestalten.
Sie sagen es, wo Präsenzunterricht Corona-bedingt ausfallen muss, da rückt die Digitalisierung der Bildung stärker in den Fokus. Kann digitales Lernen auf lange Sicht auch ein Ausweg aus der Bildungsungleichheit sein? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen könnte das gelingen?
Ich würde das ganz klar mit Nein einschätzen. Digitalisierung wird das Problem der Bildungsungleichheiten im deutschen Bildungssystem und im Übrigen auch in keinem anderen Bildungssystem lösen können. Digitalisierung ist auf der anderen Seite auch kein Teufelswerk, das alles noch schlimmer macht. Ich denke, man muss sehr genau hinschauen und es kommt auf den Kontext der Nutzung an. Und in der Tat liegen hier möglicherweise in der Digitalisierung Chancen, auch Kinder, Jugendliche mit Lernschwierigkeiten besser fördern zu können. Aber die Nutzung, egal um welches Medium auch geht und nicht nur, wenn es hier um digitale Technologien geht, sondern auch um andere Technologien, muss immer zielbringend in den Lehr-Lehr-Prozess eingebunden sein, immer wieder reflektiert werden. Und dann sehe ich durchaus positive Nutzungspotenziale.
Sie haben uns ja schon an Ihren Einschätzungen zu den Auswirkungen der Krise teilhaben lassen. Woran machen Sie diese Einschätzung fest? Wie bewerten Sie die aktuelle Datenlage?
Ja, das sind zwei Fragen. Zunächst, vielleicht fange ich mit der Datenlage an. In der Tat haben wir noch nicht die Daten, die wir im Prinzip bräuchten, um die Situation wirklich flächendeckend einschätzen zu können. Wir haben mittlerweile vorliegen kleinere, auch sehr regional fokussierte Datenerhebungen. Die kann man jetzt heranziehen, um erste Eindrücke zu kriegen. Wir haben größere, auch koordinierte Erhebungen in Deutschland, die gerade im Feld sind. Das heißt, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir wirklich eine breit gefächerte Datengrundlage haben. Die jetzigen Daten, die vorliegen, lassen erste Rückschlüsse zu. Wir können aber auch Rückschlüsse ziehen aus dem Forschungsstand zu den verschiedenen Bereichen, die uns letztendlich vermuten lassen, dass es eine Vergrößerung von Ungleichheiten gibt. Es gibt beispielsweise eine sehr ausgefeilte Forschung zu Lernfortschritten, Lernentwicklung in Phasen schulfreier Zeit wie den Ferien beispielsweise. Und wir können hier auch für Deutschland sehen, auch da gibt es entsprechende Studien, dass die Leistungsunterschiede zwischen Kindern unterschiedlicher sozialer Herkunftsgruppen in der Phase der schulfreien Zeit größer werden. Und was wir jetzt hatten, ist ja eine längere Phase der schulfreien Zeit, auch wenn Schule in Form von Unterricht zu Hause stattgefunden hat. Aber wir wissen eben in keiner Weise, wie dieser Unterricht stattgefunden hat, ob er stattgefunden hat, wie die Familien in der Lage waren, dieses zu unterstützen, wie ernst sie das genommen haben, haben die technischen Voraussetzungen zu Hause eigentlich ausgereicht, um Unterricht mehrerer Kinder und Homeoffice zusammenzubringen. Also wenn man das alles zusammennimmt, kann man, glaube ich, relativ gut gesichert eine Vergrößerung von Ungleichheiten, von einer Vergrößerung von Ungleichheiten sprechen.
Welcher Datenbedarf hat sich für Sie und Ihre Arbeit kurzfristig durch die Corona-Krise neu ergeben?
Ich würde nicht mehr sagen, dass sich ein grundsätzlich neuer Datenbedarf ergeben hat, sondern es hat nochmal deutlich gemacht, wie wichtig bestimmte Daten sind, die wir in dieser Form in Deutschland noch nicht hinreichend vorliegen haben. Aus der Sicht der Bildungsbiografie und der Beschreibung von Bildungsbiografien, um auch Hürden zu beschreiben, beispielsweise wo funktionieren bestimmte Bildungsbiografien möglicherweise nicht, sind es Daten, die es erlauben, Bildungsverläufe auch auf der Ebene von Individualdaten zu beschreiben. Und diese Daten wären dann noch idealerweise verknüpfbar mit Daten, die im Kontext des Bildungsmonitoring erhoben werden, so wie das regional teilweise möglich ist. Aber das würde eine Datengrundlage generieren, in der wir auch bildungsbereichsübergreifend sehr gut nachzeichnen können, wie sich die einzelnen Bildungsverläufe der Kinder und Jugendlichen gestalten.
Welche Lehren ziehen Sie langfristig aus der Corona-Krise, insbesondere im Hinblick auf mögliche Handlungsfelder für die amtliche Statistik?
Ja, also zunächst kann man sagen, dass durch die Corona-Krise zentrale Problemlagen jetzt unübersehbar geworden sind und dass man hier handeln muss. Das kann man meines Erachtens in drei Themenbereiche oder drei Herausforderungen versuchen zusammenzufassen. Das eine ist der Bereich der Digitalisierung, Bildungseinrichtungen dahin bringen, dass sie den Entwicklungslinien und den Ansprüchen einer digitalisierten Welt gerecht werden. Ein Umgang mit Heterogenität in den Lehr-Lern-Kontexten. Die Heterogenität, insbesondere die Leistungsheterogenität, wird sich in den letzten Monaten vergrößert haben. Darauf muss man meines Erachtens entsprechend reagieren in der Art und Weise, wie man Unterricht gestaltet, wie man Unterricht plant, wie man integrativ und additiv fördert. Und letztendlich drittens, wenn sich die Ungleichheiten vergrößert haben, dann müssen wir überlegen, welche Maßnahmen wir auch langfristig entwickeln und implementieren, um an diesen Ungleichheiten anzusetzen. Aus der Perspektive der amtlichen Statistik wäre hier natürlich die Frage wieder zu stellen, in welcher Weise wird es mittel- und langfristig möglich sein, auch Individualdaten zumindest für einige Bildungsbereiche zu generieren. Diese Diskussion gibt es schon sehr lange. Die, finde ich, könnte man jetzt noch mal intensivieren. Es zeigt sich auch, dass es für die amtliche Statistik in allen Bereichen zielführend wäre, bestimmte sozialstrukturelle Merkmale differenzierter zu erfassen. Also um das an einem Beispiel zu machen, in vielen Statistiken gibt es eine Unterscheidung, die nach Staatsangehörigkeit fragt, deutsch oder nicht deutsch. Wir wissen aus der Migrationsforschung, dass die Unterscheidung der Staatsangehörigkeit als Migrationsmerkmal nicht hinreichend ist. Auch hier würde es darum gehen, andere in der Forschung bewährte Konzepte beispielsweise zur Identifizierung von unterschiedlichen Migrationsmerkmalen breitflächiger zu implementieren.
Herr Marz, vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren und für uns die Folgen der Corona-Krise für die Bildungsgerechtigkeit analysiert haben.
Vielen Dank.
Das war ein Podcast des Statistischen Bundesamtes. Mein Name ist Nadja Erb. Danke fürs Zuhören.